Morgen.
Jetzt also die Fortsetzung von unserer kleinen Lehrserie über die Gemeinde. Heute Vormittag spreche ich über die Aufgabe der Gemeinde. Lass uns einmal beginnen mit einem Wort im Hebräer Kapitel 2. Wir denken, ja, Aufgabe der Gemeinde, das ist doch alles sonnenklar, das wissen wir doch. Dort haben wir eine Warnung. Moment, Hebräer Kapitel 2, die sehr, sehr wichtig ist für uns. Dort lesen wir in Kapitel 2, Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Also der Schreiber des Hebräerbriefes sieht die Gefahr, dass eine Gemeinde vorbeigleiten kann am Ziel. Und bei dieser Schriftstelle fällt mir immer ein berühmtes Zitat ein von Mark Twain, der einmal geschrieben hat, als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Ich glaube, das trifft auf sehr vieles zu, was heute passiert im Volke Gottes. Es gibt viel Aktionen, viel Programme, viele Ideen und einen Riesenaufwand betrieben zum Thema Gemeinde, Gemeindewachstum und was wir alles zu tun haben und was wir zu lassen haben, um, wie man heute so schön sagt, relevant zu sein. Das soll das große Thema sein. Die Gemeinde muss relevant sein. Ja, für die Menschen da draußen. Und dann gehen die ganzen Überlegungen los, wie können wir das machen? Sollen wir die Polster vielleicht ein bisschen erhöhen auf den Stühlen, damit die Leute sich mehr wohlfühlen? Oder sollen wir das Programm kürzer machen, die Wortbeiträge vor allen Dingen ersetzen mit mehr lebendigen Videos und Action und allen möglichen Dingen? Und dann kommen wir auf diese ganze Schiene, wo die Gemeinde denkt und glaubt und dann auch so handelt, dass sie für die Menschen da ist. Und das ist ein Riesenirrtum. Die Gemeinde ist nicht für die Menschen da. Die Gemeinde ist für Gott da. Und indem die Gemeinde ihren Platz findet und ihre Identität findet, in diesem wir sind für ihn da, benutzt der Herr die Gemeinde, Menschen zu erreichen, Menschen zu retten, zu befreien, zu heilen und sie in diesen himmlischen Lebensstil hineinzubringen. Aber zuallererst, die Gemeinde ist für Gott da. Es ist seine Gemeinde, die ist für ihn da. Und er will sich an ihr erfreuen. Und er hat wunderbare Pläne. So viele Male höre ich das, dass geistliche Leiter, die Ältesten oder in traditionellen Gemeinden, die Pastoren werden geplagt von den Übereifrigen in der Gemeinde. Ja, was ist jetzt die Vision der Gemeinde? Bitte sag uns, was ist die Vision? Die Leute wollen ein Programm haben, an das sie sich festhalten können. Hey, das Programm steht schon in der Bibel. Wenn wir das haben, dann werden wir auch den speziellen Auftrag finden, den Gott für jede einzelne Gemeinde hat. Ich glaube, dass jede Gemeinde einen speziellen Auftrag hat. Aber wie im persönlichen Leben. Ja, die Leute rennen hinter Prophetien her, sie wollen unbedingt ein Wort vom Herrn haben. Was hat der Herr für mein Leben? Aber das, was in der Bibel steht, was der Herr für sie hat, was für jeden von uns gilt, ist nicht wichtig und ist nicht interessant. Und ich glaube, wenn jemand nicht ins Wort geht und die Prioritäten Gottes studiert und sich zu eigen macht und damit übereinstimmt und sein Leben fokussiert, dass diese Prioritäten Gottes auch seine Prioritäten werden, dann hat er überhaupt keine Chance, in die spezifische Berufung seines Lebens hineinzukommen. Weil erst muss das Erste passieren, dass wir unsere Identität finden, unseren Platz finden im Plan Gottes. Lass uns einmal gehen zu 2. Mose und da sehen wir die Berufung des alttestamentlichen Gottesvolkes und wir sehen dann, wie exakt das auch zutrifft auf uns im Neuen Bund. 2. Mose Kapitel 19, das war direkt nach der Errettung von Gottes Volk aus Israel und dann erklärt Gott, worum es ihm überhaupt geht. 2. Mose, Kapitel 19. Vers 3. Mose stieg hinauf zu Gott Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und zu den Söhnen Israel und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme und meinen Bund hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Siehst du die Betonung? Gott sagt, für mich, zu mir, für mich. Wir sind ein Volk seines Eigentums und wir sind für ihn da. Und wir sind König, ein Königreich von Priestern. Und das kommt im Neuen Testament wieder vor. Wir sind gemacht vom Herrn als Könige und Priester. Könige und Priester. Und die Priester, sie beten Gott an, sie dienen Gott, sie stehen vor ihm, sie ehren ihn, sie erheben ihn. Und in dem Maße, wie sie hineinkommen in dieses heilige Priestertum, werden sie bevollmächtigt, als Könige zu regieren unter dem großen König. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Aufgabe. Wir sind für ihn da. Das ist eine völlig falsche Überlegung zu fragen, ja, wie können wir die Gemeinde attraktiv machen für Menschen? Die Gemeinde muss fragen, wie können wir attraktiv werden für den Herrn? Ich weiß von einer Gemeinde, mein Sohn war in dieser Gemeinde und sie haben einen Gemeindeberater geholt, weil sie merkten, da ist irgendwie Mangel und dann haben sie viel, viel unternommen und dann haben sie Umfragen gemacht und die Leute sollten sagen, in welchen Bereichen sie sich wohlfühlen und wo sie sich nicht wohlfühlen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt und da wurde ein großer Aufwand betrieben mit diesen Umfragen und ich habe ihn gefragt, hat man den gleichen Aufwand betrieben, den Heiligen Geist zu fragen, was ihm gefällt, was für ihn wichtig ist, was ihm missfällt an der Gemeinde und was er anders haben möchte? Das war nicht interessant, sondern nur die Menschen. Natürlich, die Gemeinde soll ein Werkzeug Gottes werden, Menschen zu erreichen. Natürlich. Aber wir sind nicht geschaffen, um Evangelisten zu sein. Wir sind nicht von Gott geschaffen, um rauszugehen und die Kranken zu heilen und die Dämonisierten freizusetzen. Weil das ist unsere Aufgabe nur für ein paar Jahrzehnte und dann sind wir beim Herrn und was machen wir die ganze Ewigkeit? Keine Dämonen mehr auszutreiben, keine Kranken zu heilen, keine Menschen zu evangelisieren, dann werden wir uns langweilen oder was? Nein. Das Wichtigste ist, ihn zu erkennen, ihn zu sehen, ihn kennenzulernen, ihn anzubeten, ihm das zu geben, was ihm gebührt. Und damit werden wir beschäftigt sein die ganze Ewigkeit und es wird uns nicht langweilig werden. Wenn wir den Fokus setzen auf die Aktionen, auf die Tätigkeiten der Gemeinde und nicht auf das Sein, auf die Haltung von Priesterschaft und von Anbetern zu sein, dann werden wir am Ziel vorbeigehen. So ist es so wichtig, dass unsere Ziele aus dem Wort kommen, dass unsere Ziele von Gott kommen. Ja. Die Gemeinde, die Gott baut, ist nicht eine Gemeinde, in der alle Menschen sich wohlfühlen. Das ist ein Irrtum. Menschen, die Gott nicht wollen, die unter seiner Herrschaft nicht leben wollen, die ihn nicht akzeptieren als Herrn ihres Lebens, werden sich in einer Gemeinde, die wirklich nach dem Wort sich ausrichtet, nicht wohlfühlen. Das wird ihnen so unbehaglich werden, dass sie nur noch zwei Möglichkeiten schlussendlich sehen. Entweder umzukehren von ihrem Lebensstil der Unabhängigkeit oder aber, wenn sie das nicht wollen, die Gemeinde zu verlassen. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, und das ist auch nicht von Gott so gewollt, dass es ein Ort ist, wo alle Menschen sich wohlfühlen. Das ist ein schrecklicher Irrtum, den viele, viele Pastoren erlegen sind. Paulus sagt zu Timotheus, strebe danach, Frieden zu haben mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Warum sagt er nicht, strebe nach, Frieden zu haben mit allen? Nein, nur mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Schon mal darüber nachgedacht? Weil wenn du entschieden bist und klar bist und eindeutig bist und mit dem Herrn gehen willst und er die Nummer eins ist in deinem Leben, dann hast du Kontrahenten, dann hast du Menschen, die Anstoß an dir nehmen, dann hast du Menschen, die mit dir nicht zufrieden sind, weil du unbewusst ihnen den Spiegel vorhältst. Und sie werden mit dir Probleme haben. Und sie werden mit dir keinen Frieden haben. Und jeder Versuch, mit solchen Menschen Frieden zu haben, wird nicht gelingen. Wir können nur Frieden haben mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Was heißt aus reinem Herzen? Die ihn als Nummer eins setzen. Die der Menschengefälligkeit und der Menschenfurcht abgestorben sind. Die ihn höher achten als menschliche, gesellschaftliche Konventionen. Das macht man so, das ist anständig, das ist normal. Hey, was normal ist, ist bei Gott, das ist normal. Wie der Himmel lebt, das ist normal. Alles andere ist total unnormal. Viele Dinge, die wir normal finden, finden die Engel im Himmel höchst ungewöhnlich und unnormal. Weil sie eine völlig andere Sichtweise vom Leben haben, eine völlig andere Atmosphäre haben, in der sie sich bewegen, weil sie völlig andere Werte haben. Wir sind gerufen und geschaffen für Gott. Das betrifft nicht nur das alttestamentliche Volk, das trifft genauso auf uns zu, wie ich das gleich noch zeigen werde aus dem Wort. Lass uns eine weitere Schriftstelle anschauen, 5. Mose 28. Der Herr, Vers 9, der Herr wird dich aufrechterhalten als sein heiliges Volk, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, beobachtest und in seinen Wegen wandeln wirst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir angerufen wird und werden sich vor dir fürchten. Gott sagt, wenn sein Volk auf ihn hört, wenn es seinen Geboten Raum gibt, wenn es danach lebt, ihm zu gefallen, dann wird er ihnen Autorität geben und die Menschen drumherum werden sehen, dass der Name des Herrn über ihnen angerufen ist. Weil ihre Aufgabe ist, den Namen des Herrn zu verherrlichen, den Namen des Herrn groß zu machen. Sie sollen mir ein Volk zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck sein. Jeremia 11, no, 13, 11 b. Jeremia 13, 11 b. Ein Volk zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck sein für Gott. Und genau dieselbe Betonung sehen wir auch für uns als Teilhaber des neuen Bundes. Die gleiche Berufung in Apostelgeschichte 15 haben wir eine wunderbare Beschreibung, wie die erste Gemeinde sich verstanden hat. Und das ist so anders in vielen, vielen Stellen, als heute Gemeinden sich verstehen. Nicht alle zum Glück, aber der Großteil hat diese Priorität und diese Sicht nicht. Dort wird gesagt, Gott hat sich ein Volk genommen für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Wir sind dafür da, den Namen Gottes groß zu machen. Wir sind dafür da, zu zeigen, mit dem, wie wir leben und wie wir sind, wie herrlich, wie wunderbar, wie einzigartig er ist. Wir sollen seine Schönheit, seine Gerechtigkeit, seine Kreativität, seine Reinheit, sein wunderbares Wesen repräsentieren. Das ist unsere Berufung. Das ist, wofür wir da sind. Das ist unser Auftrag. Wir sind für ihn da. Wenn die Leiter in Antiochia zusammenkommen, die Lehrer und die Propheten, dann heißt es dort, sie dienten Gott. Und dieses Wort, was dort benutzt wird, ist das Wort, was genommen wird für Priesterdienst. Sie dienten Gott. Sie kamen nicht zusammen, Strategien zu beraten über Wachstum. Pläne zu machen, wie sie die Stadt erreichen können oder wie sie große Dinge für den Herrn tun konnten, relevant sein können für die Kultur oder wie sie Kontinente versöhnen können. Alles solche Sprüche, die heute gehandelt werden, was die Gemeinde alles kann. Mir scheint, die Slogans und die Mottos und die Ziele werden immer größer und das, was wir tatsächlich erreichen, wird immer kleiner. Weißt du, wie hoch der Prozentsatz ist von Menschen, von modernen Evangelisationen, ob das Pro-Christ oder viele andere groß angelegte, gewaltig geplante Aktionen, der Prozentsatz derer, die in der durch die Evangelisation sich bekehren und dann tatsächlich verbindliches Mitglied in einer Gemeinde werden? Weit unter 2%. Das heißt also, von 100, die sich dort angeblich bekehren, findest du nachher noch 2, die dann wirklich in der Gemeinde ein Leben als Christ leben. Weißt du, wie hoch die Zahlen waren bei Charles Finney? Man hat Untersuchungen gemacht und 20 Jahre nach einer Evangelisation 80% der Leute, die während der Evangelisation sich bekehrt haben, 80% waren 20 Jahre später treues, verbindliches Mitglied einer Gemeinde. Aber die Aktion und die Werbung und der Aufwand ist heute so unvergleichlich viel größer als damals. Und die Kosten sind explodiert, aber die Resultate sind zusammengeschrumpft. Irgendwas stimmt da nicht. Das Fundament stimmt einfach nicht. Die ganze Idee, wofür rufen wir Menschen eigentlich, ist verkehrt. Heute sogar gibt es Gemeinden, die haben die Idee, komm, wir laden die Fremden ein und wir integrieren sie, sie können mitarbeiten, sie können mit im Lobpreis machen, sie können Aufgaben übernehmen. Keiner fragt, sind die überhaupt nicht bekehrt? Das kommt im Laufe der Zeit von alleine. Erstmal nehmen wir sie alle an und wir lieben sie und wir integrieren sie. Zeig mir das in der Bibel, zeig mir dieses Konzept im Neuen Testament. Das wirst du da nicht finden. Natürlich sollen wir Leute lieben, aber wir können nicht so tun, als würden sie zu uns gehören, wenn sie nicht zu uns gehören. Niemand, der nicht von Neuem geboren ist, kann Teil der Gemeinde werden. Das kann nicht funktionieren. Sonst gehen wir in der Welt auf. Wir sind abgesondert, ein Volk für seinen Namen. Wir sind für ihn da. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir da uns zu weit vertiefen und da zu weit gehen, dann werden wir ineffektiv für diese Welt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Je mehr wir uns unterscheiden von dieser Welt, in unseren Werten, in unserem Lebensstil, in unserem Charakter, umso mehr Einfluss werden wir haben, diese Welt zu schockieren, wie verkehrt und wie pervers und wie weit weg sie von Gott sind. Und gleichzeitig sie motivieren, weil sie uns sehen. Weil sie unsere Ehen sehen. Wie kann das sein, dass die Scheidungsquote bei Christen fast genauso ist wie in der Welt? Wie kann das sein? Es gibt nur eine Erklärung. Wir leben weltlich. Es gibt nur eine einzige Erklärung. Ja. Wir kennen den, der sagt, ich hasse Scheidung. Den kennen wir nicht. Und deswegen können wir Scheidung tolerieren. Und deswegen haben wir kein Problem, wenn Leiter ihre Ehefrau verlassen, ihre Teenagerkinder verlassen und gehen mit der Sekretärin und starten ein neues Leben oder mit der hübschen Lobpreisleiterin. Und sie bleiben anerkannte nationale Leiter. Wir haben kein Problem damit. Ja, er hat einen wunderbaren Dienst oder es passieren Heilungen oder er ist doch ein wunderbarer Mann Gottes. Wir haben kein Problem mit diesen Dingen. Warum? Weil wir den nicht kennen, der ein Problem mit Sünde hat. Weil wir nicht wirklich auf seiner Seite sind. Weil wir nicht wirklich seine Werte kennen und teilen. Sondern weil wir die Dinge anschauen aus einer menschlichen Perspektive und wir reden von einer Liebe, die weit, weit, weit entfernt ist von der Liebe Gottes, die die Bibel beschreibt. Weit entfernt ist. Wir sind für ihn da. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Und wir sollen die Atmosphäre und die Kultur und den Lebensstil des Himmels demonstrieren. Die Gemeinde ist wie eine Exklave vom Himmel auf der Erde. Und die Leute sollen kommen können. Und wir können in aller Demut und aller Bescheidenheit und aller Ehrerbietung für Gott sagen, wenn ihr uns seht, seht ihr Christus. Das ist unser Auftrag. Es geht nicht um Tun, es geht um Sein. Jesus sagt nicht, geht hin und gebt Zeugnis von mir. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Es geht nicht um Aktionen. Es geht um Sein, um wer wir sind. Und das ist die Berufung und das muss uns vor Augen stehen. Und da wollen wir hinein und dann haben wir viel zu tun und werden nicht mehr die Leiterschaft belästigen. Ja, was ist jetzt die Vision? Bitte sagt mir, was ist die Vision der Gemeinde? Wenn ihr keine Vision habt, dann muss ich woanders hingehen. Was die Leute mit Vision meinen, ist ein Programm der Unterhaltung. Ein abwechslungsreiches Programm, wo ihnen nie langweilig wird. Und das Programm, das Gott uns gibt, heißt Heiligung. Gott kennenlernen, verwandelt werden in das Bild Jesu, das ist das Programm. Und wenn wir das ernst nehmen, haben wir genug damit zu tun. Und sehen immer neue Baustellen und immer neue Bereiche, wo wir wachsen sollen. Paulus sagt es am Anfang des Epheserbriefes, der so gerne überlesen wird. Kapitel 1 und Kapitel 2 werden so gerne übersprungen, weil das so theoretisch klingt, weil das so abstrakt ist, weil das so wenig greifbar ist. Aber ich sage, der Paulus hat einen Grund, warum er das seinen Briefen voranstellt. Im Kolosserbrief, der Anfang, im Epheserbrief, der Anfang, im Philipperbrief, der Anfang. Warum sind diese Dinge vorneweg, bevor es dann um Familie und um Arbeit und um den praktischen Alltag geht? Weil das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Und alleine in den wenigen Versen, 15 Verse von Epheser 1, dreimal betont er, wir sind zum Preise seiner Herrlichkeit. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn man uns sieht, dann soll man sagen, Gott ist herrlich, Gott ist gewaltig, Gott ist großartig. Seine Ordnung ist unübertrefflich. Was er schafft an Frieden, an Harmonie, an Segen, gibt es nirgendwo anders. Wie Israel sollte die anderen Nationen eifersüchtig machen durch den Segen, den sie hatten. Und die Leute sollten sagen, hey, guck dir an, was ihr Gott für die tun kann. Guck dir das an, in welchem Frieden die leben, wie die sich kümmern um die Alten, um die Gebrechlichen, wie die sich kümmern um die Waisen und Witwen und was für eine Ordnung die haben und wie gesegnet die sind. Und was tut unser Gott für uns? Wir sollten überlaufen zu diesem Gott. Das Leben ist so viel anders und so viel herrlicher und so viel besser. Das ist die Aufgabe, die sie damals hatten, und das ist die Aufgabe, die wir haben. So sehr ich für Evangelisation bin, aber vor Evangelisation kommt der Veränderung des Lebensstils. Unsere Evangelisation wird glaubwürdig, wenn wir den Leuten sagen, kommt zu uns, schaut euch unsere Ehen an, schaut euch unsere Familien an, schaut euch unsere teenager Kinder an. Kommt! Und wenn ihr keinen Unterschied seht, dann habt ihr keine Verpflichtung, uns zu glauben. Aber wenn ihr einen Unterschied seht, dann müsst ihr prüfen, ob wir nicht die Wahrheit verkündigen und ob das nicht für euch genauso zutrifft, ob wir nicht dem einzig wahren, lebendigen Gott dienen. Evangelisation braucht ein Fundament von Glaubwürdigkeit und das ist, indem erkennbar ist. Natürlich, wir wachsen und wir sind alle im Prozess, sicher. Aber es muss erkennbar sein, dass da ein Unterschied ist. Es muss erkennbar sein, dass wir wirklich anders sind, dass wir andere Werte haben. Und unsere Werte kommen vom Himmel, die kommen von Gott, die kommen aus seinem Wort und aus seinem Wesen. Epheser Kapitel 4, 25 bis 27, ein Vers, der zu Recht sehr oft genommen wird in Lehre über Ehe. Lass uns ihn einmal lesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst, für sich selbst, die Gemeinde herrlich darstelle. Für sich selbst. Die Gemeinde ist für ihn da, nicht für die Welt, für ihn. Es ist seine Braut. Das ist unsere Berufung, das ist der Auftrag. Für ihn da zu sein und in diese Brautgesinnung hineinzukommen. Sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Paulus beschreibt die Motivation seines Dienstes in 2. Korinther, Kapitel 11. Vers 2, gleich am Anfang. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist eine gewaltige Schriftstelle und ich denke, wir haben noch nicht einmal wirklich begonnen auszuloten und auszuschöpfen, was da drin ist. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Gott selber hat Eifer für die Gemeinde. Gott selber hat einen brennenden Eifer für die Gemeinde, weil er hat seinem Sohn eine Braut versprochen. Und diese Braut wird seiner würdig sein. Diese Braut wird seiner würdig sein. Angemessen als Belohnung für seine Mühen, für das Werk der Erlösung am Kreuz. Der Vater wird dafür sorgen, dass der Sohn eine Braut bekommt, über die er sich in alle Ewigkeit freut. Menschlich könnte man sich das so vorstellen, Jesus im Himmel in Konversation mit dem Vater schaut runter auf die Gemeinde und sagt, Vater, hast du nicht eine andere für mich? Das ist menschlich, das ist nicht Bibel, sorry. Aber der Vater würde sagen, mein Sohn, bleib ruhig, ich habe einen Plan. Du wirst bekommen, wonach dein Herz verlangt. Du wirst die Art von Braut bekommen, über die du die ganze Ewigkeit dich freuen wirst und mit der du Gemeinschaft haben wirst. Der Vater hat einen Plan. Durch den Heiligen Geist wird er gewaltige Dinge tun, in jedem Land, in jeder Nation, auch in unserem Land. Und er wird am Ende eine Brautgemeinde haben. Und das Merkmal der Brautgemeinde ist Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Aufrichtigkeit des Herzens. Und sie wird eine völlige Übereinstimmung haben zwischen dem, was auch von ihren Lippen kommt, in ihren Gebeten oder in ihren Liedern und in ihren Predigten und dem, was im Herzen ist. Eine völlige Übereinstimmung. Und sie wird Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben und bereit sein, alles bis zum Letzten aufzugeben und loszulassen, nur um ihn zu erfreuen. Das ist die Gesinnung der Braut. Und das große Ziel des Heiligen Geistes ist heute in der Gemeinde diese Gesinnung hervorzubringen. Und bis die wirklich verstanden wird, bis die wirklich anfängt zu leben und zu scheinen und den Segen Gottes nach sich zu ziehen, muss viel passieren in der Gemeinde. Da muss viel entrümpelt werden. Da muss viel religiöses Zeugs raus. Viele falsche Vorstellungen, viele Werte und Prinzipien und Ideen und Methoden aus der Welt müssen raus aus dem Leben der Gemeinde. Aber Gott ist ermutigt. Gott ist nicht frustriert. Er schaut nicht den Zustand an der Gemeinde und sagt, meine Güte, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Gott ist souverän und er wird tun. Und ich habe das Buch bis zu Ende gelesen. Und da steht, am Ende wird es diese herrliche, überwindende Gemeinde geben. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, weil sie Christus mehr lieben als ihr eigenes Leben. Diese Art von Gemeinde wird kommen. Die wird kommen. Und wenn wir verstehen, das ist das Ziel des Heiligen Geistes, das ist das Programm, um das geht es, dann haben wir eine Vision, dann haben wir ein Ziel. Aber das ist natürlich für Leute, die unterhalten werden wollen, nicht interessant. Es ist langweilig. So, Gott hat Eifer für seine Gemeinde. Und das nächste Großartige, was ich aus diesem Text entnehme, es ist möglich, dass der Eifer Gottes in eine Menschenwohnung nimmt. Das ist gewaltig. Man überlegt einmal Paulus, was das für einer war, wo der herkam und wie verdreht er war und wie religiös und in seinem blinden Eifer kämpfte er gegen Gott und versuchte die Gemeinde zu schaden und auszurotten. Also der war wirklich auf der anderen Seite. Und Gott hat ihn erwischt, Gott hat ihn umgedreht. Ich kann das regelrecht hören, wie Jesus zum Ananias sagt, nicht der tot umgefallen ist, der andere, der vorbildliche Jünger, der seine stille Zeit am Morgen gemacht hat und Gott gehört hat. Und er sagt, geh hin zum Saulus von Tarsus. Und er sagt, hey, das ist doch der, der die Gemeinde verfolgt. Und Jesus sagt, siehe, er betet. Er sagt nicht, der spricht seine Pharisäergebete. Nein, jetzt betet er. Also ein Riesenunterschied zwischen frommen, ritualisierten Gebeten und Beten und wirklich reden. Jesus sagt, siehe, er betet. Das sagt alles. Er sagt, er ist bekehrt, er ist wiedergeboren. Natürlich war er bekehrt und wiedergeboren. Er sagt einfach, er betet. Der hat jetzt Kontakt mit mir, der ist auf meiner Seite. Wir ziehen am gleichen Strang. Er hat die Seiten gewechselt, er ist jetzt meiner. Und es ist möglich, egal wie verkorkst und verdreht und weit weg jemand ist vom Herrn, dass der Eifer Gottes in seinem Herzen Wohnung nehmen kann. Was für ein Wunder. Das, was Gott bewegt, soll uns bewegen. Und wir können das nicht aus uns selber heraus schaffen, aber wir können uns ihm hingeben und sagen, hier bin ich. Und da ist so viel Lustlosigkeit, da ist so viel Desinteresse, da ist so viel Passivität, da ist so viel Abschweifen und sich ausstrecken nach den sinnlosen Dingen in dieser Welt. Aber ich bring dir mein Herz. Ändere mein Herz. Lass deinen Eifer in meinem Herzen wohnen. Deinen Eifer für die Ehre deines Sohnes. Der Vater hat ein brennendes Verlangen, den Sohn zu Ehren zu bringen. Und der Tag wird kommen, wo das geschieht. Wo er Schluss machen wird mit allen Lügen, die in dieser Welt anzutreffen sind über Christus. Er wird seinen Sohn rehabilitieren und die ganze Welt muss und wird anerkennen, er ist würdig zu regieren. Er hat das Recht, er verdient es. Und niemand hat eine bessere, gerechtere Regentschaft als Christus, der Sohn Gottes. Und er ist würdig zu regieren und er bekommt die Erde und er bekommt die Menschheit oder den Teil der Menschheit, die die Gerichte in Offenbarung überlebt haben. Und er wird regieren. Das ist das Ziel Gottes. Und den Sohn zu Ehren zu bringen und ihn zu belohnen für seinen Gehorsam, der ihn alles gekostet hat und ihm diese Braut zu geben. Und Paulus sagt, das ist die Motivation meines Dienstes. Die Motivation war nicht, er wollte ein berühmter Prediger werden. Er wollte ein größeres Netzwerk haben als Petrus. Wollte irgendwie besser dastehen. All diesen Dingen ist er schon abgestorben und da war Raum für den Eifer Gottes in ihm. Und deswegen hat er von Gott her gesprochen und gerungen und geworben, gefleht und gedroht und gewarnt und massiv gesprochen und die Gemeinden versucht auf Spur zu bringen und auf Spur zu halten. Aus Liebe. Nicht, weil er ungeduldig war, nicht, weil er zornig war, nicht, weil er irgendwie von menschlichen Dingen getrieben war, sondern der Eifer Gottes war sein Motor. Und deswegen konnte er auch Jahrzehnte durchhalten und ist nicht ausgebrannt. Heute, wir kennen so wenig das Leben aus dem Geist, dass wir Pastoren, die im Dienst ausbrennen, noch bewundern, fast wie Märtyrer. Weil wir nicht verstehen, wie passiert das, dass ein Mensch, ein Pastor, ein geistlicher Leiter ausbrennt. Er brennt deswegen aus, weil er sündigt. Er brennt deswegen aus, weil er nicht im Balance lebt zwischen Empfangen und Geben. Sondern er glaubt, er ist der Retter und er bringt die Gemeinde in Schwung und er muss alles tun und alles hängt von ihm ab. Und das macht er mit Vollgas ein paar Jahre und irgendwann ist fertig. Wir sind nicht dazu da, die Gemeinde mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Charme, mit unseren sprühenden Talenten irgendwie zu beglücken. Wir sind dafür da, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Und wir sollen vor ihm stehen und von ihm empfangen. Und das, was wir von ihm empfangen haben, das geben wir. Nicht, was wir uns selber ausgedacht haben, was unserem eigenen Hirn entsprungen ist oder was wir aus irgendwelchen Büchern gelesen haben. Wir sollen etwas bringen, was vom Himmel kommt, was frisch ist, was lebendig ist, was klar ist, was Leben bringt. Das ist unsere Aufgabe und das kann nur geschehen, wenn wir diesen Lebensstil leben, wie die Leiter von Antiochia. Sie dienten Gott, sie standen vor Gott. Sie haben nicht beraten, was können wir jetzt Tolles anstellen, um die Stadt auf uns aufmerksam zu machen. Vielleicht eine neue Werbekampagne, große Plakate, 4x10 Meter, überall an allen strategischen Punkten. Das wird auf uns aufmerksam machen. Solche Dinge, das war ihnen völlig fremd, so eine Denkweise. Und doch haben sie mehr Aufmerksamkeit erregt, als heute unsere ganzen modernen Werbemethoden und Strategien und Kampagnen und was wir uns alles ausdenken. Weil da verwandelte Menschen waren. Und die Heiden haben gesagt, das ist ja wie kleine Christusse. Und so kam der Name Christen. Die Heiden haben das gesagt. Also die leben wie Jesus. Unsere Aufgabe ist, Gott kennenzulernen und von Gott verändert zu werden und für ihn zu scheinen. Das ist unsere Aufgabe. Und wie gesagt, Für einen fleischlich orientierten Christen, der immer viel Wert legt auf Action, auf Programm, auf Unterhaltung und abwechslungsreich und bunt und alles in Farbe, für den ist es langweilig. Heiligung ist ein nicht interessantes Wort. Aber wenn wir motiviert sind, wir wollen Gott verherrlichen, wir wollen ihn groß machen, wir wollen in der Gesinnung Jesu leben, dann ist es eine spannende Sache. Und dann wird es nie langweilig, weil der Herr immer neue Baustellen auftut, an denen wir arbeiten sollen und wo wir verändert werden müssen, wo unsere Denkweise verändert wird, wo unsere Prioritäten verändert werden. Da sind immer neue Arbeitsfelder, wir haben genug zu tun. Ja? Nur Leute, die passiv und unterhalten werden wollen, die sagen, ja, was ist jetzt das Programm? Das Programm heißt, Christus ähnlich werden. Das ist das Programm. Oder zu lernen, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserem Verstand, mit der ganzen Seele. Das ist das Programm. Und wir brauchen Jahrzehnte, um das zu lernen. Jahrzehnte. Und wenn wir dann in der Ewigkeit sind, dann sind wir noch lange nicht fertig mit Gott erkennen. Da sind so viele Aspekte und Facetten seines wunderbaren Wesens. Und wir werden ihn anbeten und staunen und uns an ihm freuen, die ganze Ewigkeit. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Auftrag. Dafür sind wir da. So, Paulus war getrieben von diesem Eifer für die Ehre Gottes. Hast du mal gelesen, was David motiviert hat? Entgegen allen menschlichen Vernunftschlüssen, ohne ausgestattete normale Waffenrüstung auf Goliath zuzurennen. Es war die Tatsache, dass er es nicht ertragen konnte, dass Goliath seinen Gott verhöhnt hat. Ich komme zu dir und ich komme für diesen Gott und ich streite für diesen Gott, den du verhöhnt hast. Sagt er, du kommst mit Speer und Wurfspieß, aber ich komme im Namen des Herrn, der Herrscher, an den du verhöhnt hast. Das konnte er nicht ertragen. Das war für ihn nicht akzeptabel, dass Goliath so frech war und seinen Gott verhöhnt hat. Und er wusste, Gott streitet für seine Ehre. Und er wusste, Gott ist mit mir. Und Gott wird Wunder tun, um seine Ehre wiederherzustellen. Gott kämpft um seine Ehre und er wird gewinnen. Und er sagt, ich werde meine Ehre mit niemandem teilen. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn eine Gemeinde anfängt, sich selbst zu beweihräuchern. Wenn eine Denomination anfängt, sich selber zu rühmen, was sie alles Tolles gemacht haben. Und wie großartig sie sind und wie wunderbar sie sind. Das ist der Anfang vom Ende. Es geht darum, und ich habe Jubiläumsfeiern mitgemacht, die haben mir schlecht geworden. Ich gehe nicht mehr auf Jubiläumsfeiern von Gemeinden oder Bünden oder so etwas. Weil das unerträglich ist, diese Selbstbeweihräucherung. Ja. Aber wenn wir ein Herz haben für Gott, dann wollen wir betonen, es ist alles Gnade. Und obwohl wir so sind, wie wir sind, hat er uns gesegnet. Und obwohl wir noch so viele Baustellen haben und obwohl wir noch so viel zu lernen haben, er hat gesegnet. Warum? Weil er wunderbar ist. Nicht zu zeigen, wie wunderbar wir sind, sondern wie großartig er ist. Er ist Gott und er ist herrlich. Und wir sind dafür da, ihn groß zu machen und zu zeigen, wie einzigartig und unvergleichlich er ist. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Um das geht es. So, noch einmal zurück zu Paulus. Der Eifer um die Ehre Gottes war sein Motor. Das hat ihn motiviert. Und wenn du die Briefe studierst, wenn du die Apostelgeschichte studierst, wie sie gedient haben, warum sie gedient haben, dann siehst du, das geht wie ein roter Faden durch ihren ganzen Dienst. Es ging ihnen um eins. Es ging ihnen darum, dass die Gemeinde eine Gemeinde wird, die Gott verherrlicht. Um das ging es ihnen. Das war ihr Ziel. Und um dieses Ziels willen haben sie eine Menge unpopuläre Dinge gemacht, die man heute nicht tut, weil man weiß, das macht man ja nicht. Ja? Zum Beispiel Paulus hat Anweisungen gegeben, ganz konkrete Anweisungen, wie die Sklaven zu arbeiten haben, mit welcher Gesinnung. Wie viele Gemeinden kennst du heute, wo die Leiterschaft immer wieder mal die Leute fragt, du übrigens, was sagt dein Chef über deine Arbeitsmoral? Was sagt dein Chef über deine Arbeitsleistung? Wie sieht er dich? Wie beurteilt er deinen Beitrag in der Firma? Sowas wird heute nicht gefragt. Warum? Das ist privat. Das geht niemandem was an. Und alle Beteiligten wissen das und spielen das Spiel mit. Aber Paulus kannte solche Weisheiten nicht. Und er hat hineingeredet in das, was wir heute privat nennen. Und hat ihm konkrete Anweisungen gegeben. Warum? Warum hat er den Sklaven Anweisungen gegeben? Damit die Gunst bekommen bei ihrem Sklavenherrn und mal ein extra freies Wochenende oder den Swimmingpool auch mal benutzen dürfen? Warum hat er das gemacht? Komm, wir lesen das Wort Gottes. 1. Timotheus, Kapitel 6. Und da sehen wir, was die Motivation war, was dahinter war. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten. Also mit Respekt, obwohl Sklaverei Ungerechtigkeit ist. Aber Paulus hat gesagt, darüber reden wir später. Jetzt geht's erstmal um dein Herz. Und ich hoffe, du weißt, die Abschaffung der Sklaverei hat die Welt der Gemeinde zu verdanken. Weißt du das? William Wilberforce, schon mal gehört? Ein Mann Gottes, der Jesus geliebt hat, der sein ganzes Leben gegeben hat mit einem Ziel. Er wollte sehen, dass die Sklaverei für illegal erklärt wird und dann abgeschafft wird. Dafür hat er sein Leben gegeben, dafür hat er gekämpft, jahrzehntelang. Und 3 Tage bevor er gestorben ist, wurde dieses Ziel erreicht. Und das Londoner Parlament hat ein neues Gesetz verabschiedet und hat Sklaverei für illegal erklärt. Und das war das Ende der Sklaverei. Bis die Moderne wieder Sklaverei erfunden hat. In der Sexindustrie und in allen möglichen anderen Dingen. Aber die offizielle Sklaverei, die wurde durch den Dienst und durch die Hingabe dieses Mannes beendet. So Paulus sagt hier nicht, wenn er sagt, sie sollen ehrerbietig sein gegenüber den Herren, den Sklavenhaltern. Er sagt damit nicht, das heißt, wir sanktionieren Sklaverei. Aber es braucht einen Prozess, bis Wahrheit diese Welt durchdringt. Und das kommt aus der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Salz dieser Welt. Und soll diese Welt verändern. Aber es kommt nicht aus Aktionen und Programmen, sondern es kommt aus Integrität und Aufrichtigkeit. So, sie sollen aller Ehre würdig halten, ihre Herren. Warum? Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Was war sein Ziel? Nicht das Wohlergehen der Sklaven. Das Ziel war, die Ehre Gottes zu retten. Für die Ehre Gottes zu stehen. Etwas zu schaffen, was beweist, Gott ist wunderbar. Gott ist herrlich. Und der Name Gottes und die Lehre darf nicht verlästert werden. Und der Grund, warum wir heute an vielen Stellen im Volke Gottes so viel Oberflächlichkeit und so viel Weltlichkeit haben und so viel Verdrehtes haben, ist, weil wir den Gott, der für seine Ehre kämpft, nicht kennen. Und weil wir nicht motiviert werden, für seine Ehre zu kämpfen. Wir leben fürs Wohlfühlen. Wir leben für, hey, wir wollen schöne Tage haben. Wir wollen es gut haben. Wir haben eine anstrengende Woche hinter uns. Und dann kommen wir am Sonntag und Pastor, jetzt unterhalt uns mal. Bring mal was Spritziges, was Witziges, was Belebendes, was Motivierendes. Diese Idee, Passivität. Wir wollen unterhalten werden. Und das Programm muss gut sein, weil die Welt hat ein klasse Programm anzubieten, total professionell. Es geht nicht um Unterhaltung, es geht um Hingabe, es geht um Gott kennenlernen und von ihm etwas bekommen, was man nirgendwo anders bekommt. Ein Verlangen, für ihn zu leben. Ein Verlangen, ihn zu erfreuen. Das ist die Gesinnung Jesu. Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Alle Zeit. Und das Ziel des Heiligen Geistes, das Ziel jeder Verkündigung, das Ziel überhaupt des ganzen Lehr- und Predigtdienstes, ist es, diese Gesinnung immer stärker und klarer in uns hervorzubringen. Das ist das Ziel. Nicht die Leute zu unterhalten, Witze zu machen. Die Leute sagen, oh, war wieder eine Bombenstimmung bei uns. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Menschen zu motivieren. Und das geschieht, indem die Schönheit Gottes beschrieben wird und sie lernen zu glauben, es muss doch wunderbar sein, wirklich in Harmonie und in Hingabe oder in Übereinstimmung mit ihm zu leben. und in dem die Hässlichkeit der Sünde beschrieben wird. Ein erschreckendes Zitat eines recht bekannten, recht großen Pastors in unserem Land. Seit ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Frage, hat Jesus über Sünde gesprochen? Ja. Haben die Apostel über Sünde gesprochen? Ja. Sehr massiv, sehr deutlich. Sie haben gewarnt, lasst euch nicht, Gott lässt sie nicht verspotten. Was ihr sät, müsst ihr ernten. Ja. Sie haben mit drastischen Worten die Leute versucht, wach zu machen und ihr Gewissen zu aktivieren, damit in ihnen dieses Verlangen steht. Wir wollen Gott gefallen. So, wo kommt diese Weisheit her, dass ein Pastor heute sagt, ich predige nicht mehr über Sünde, weil ich will Leute erreichen? Wo kommt das her? Aus der Hölle. Satanische Beratung. Sorry, wenn ich so krass sage, aber so krass ist es. Das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel. Liebe für was? Liebe für Gott zuallererst. Und dann Liebe für Menschen. Wenn die Liebe für Gott nicht wächst, dann wächst auch unsere Liebe zu Menschen nicht. Dann ist es nur Sympathie. Dann ist es nur irgendein menschliches, seelisches Imitat. Aber es ist nicht die Liebe Gottes. Und wenn wir diese Weisheit haben, die sagt, wenn du über Sünde sprichst, dann sind die Leute verschreckt und dann werden die nicht mehr kommen, also tu das bitte nicht. Dann lieben wir nicht Menschen, weil das Problem der Menschen ist ihre Sünde. Das Problem der Menschen ist ihre Sünde, weil die Sünde sie trennt von Gott. Und wenn wir nicht über Sünde sprechen und sie motivieren, von Sünde der Sünde zu entrinnen und ein Leben in Reinheit und Heiligkeit zu führen, dann lieben wir sie nicht wirklich. Dann tun wir ihnen einen Gefallen nach ihrem Geschmack, aber wir lieben sie nicht wirklich. Es ist wie eine Mutter, die statt vernünftiges Essen den Kindern von morgens bis abends nur Haribo gibt. Ja, die Kinder wollen Haribo. Na klar, frag sie, was sie wollen. Ja, aber du weißt, das tut ihnen nicht gut. Und die brauchen Gemüse, die brauchen Substanz, die brauchen Vitamine, sie brauchen was Echtes, woran sie leben können. Ja, so, wir geben ihnen nicht, was sie wollen, wir geben ihnen, was sie brauchen. Und genauso die Verkündiger. Und gebe Gott, und das ist mein Gebetsanliegen, und dafür kämpfe ich, dass eine neue Generation von Prediger aufsteht, die kompromisslos das Wort Gottes verkündigen, aus der Liebe Gottes heraus, in Klarheit, und Menschen reinen Wein einschenken über die Gefährlichkeit der Sünde und über das Gericht und über wie herrlich es ist, in Reinheit und Freiheit im Heiligen Geist zu leben und im Sieg über die Sünde zu leben. Das muss kommen, ihr Lieben. Wir brauchen eine neue Reformation. Es ist genug mit dieser Menschengefälligkeit, mit diesem komm zu uns, bei uns ist Action, bei uns ist viel los, bei uns sind wir cool und du kannst auch cool sein und komm einfach und arbeite mit und wir geben dir einen Platz, egal wie du glaubst, Hauptsache du bist irgendwie dabei. Ihr Lieben, das ist nicht Gemeinde, das ist ein sich ein Anbiedern an die Welt und die Maßstäbe der Welt kommen in die Gemeinde, statt dass die Maßstäbe der Welt, der Gemeinde, der Welt verkündigt werden. Auf einer Website las ich groß angekündigt, eine Gemeinde sagt, unser Ziel ist, wir wollen die christlichen Werte in die Welt tragen. Und ich dachte, wollen wir nicht erstmal beginnen, die christlichen Werte in die Gemeinde zu tragen? Das wäre ein realistisches, aber bescheidenes und angemessenes, aufrichtiges Ziel. Und dann werden wir sehen, was Gott mit einer Gemeinde tun kann, in der er wirklich regieren darf, in der seine Ordnung aufgerichtet ist. In den Familien. In den Beziehungen untereinander. Um das geht es, dass wir begreifen, wir werden beobachtet. Und wir sind etwas, entweder zur Ehre Gottes oder wir sind etwas zur Schande für seinen Namen. Als David gesündigt hatte und der Prophet zu ihm kommt, was sagt er zu ihm? Durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Wenn uns das nur bewusst ist, unsere Sünde ist nicht unsere Privatsache, unsere Sünde befleckt die Gemeinde und unsere Sünde hat eine Auswirkung auf Gott und unsere Sünde hat eine Auswirkung auf die Welt der Finsternis. Und mit Freuden und mit Begeisterung nehmen sie zur Kenntnis unsere Kompromisse und unser Versagen und all die schrecklichen Dinge, die wir tolerieren in der Gemeinde, die gegen die Ordnung Gottes sind, und sagen, siehst du, Erlösung von Golgatha ist ein Witz. Guck dir das an, was das Resultat ist. Wir sind ein Schauspiel, wir werden beobachtet. Und gebe Gott, dass dieser Eifer in uns ist. Wir wollen zeigen, dass Gott herrlich ist. Wir wollen zeigen, dass sein Wort wahr ist, dass sein Wort funktioniert. Wie viele Male habe ich Gespräche gehabt mit Menschen und sie wollen mir beweisen, dass dieses Buch nicht funktioniert. Und ich sage ihnen, gebe ihnen Ratschläge, was sie tun sollen. Ja, habe ich schon gemacht. Ich sage, okay, dann mach das. Habe ich auch schon gemacht. Ich sage, dann faste mal ein bisschen. Habe ich auch schon gemacht. Und ich gebe Ratschläge und sage, habe ich alles schon gemacht, funktioniert alles nicht. Ich sage, okay, also wenn ich dich so höre, das Fazit ist, dieses Buch funktioniert nicht. Okay, dann gehen wir jetzt zu Gott und du sagst ihm, dass er ein Lügner ist. Ja, so habe ich das nicht gemeint. Doch, genau so hast du es gemeint. Wenn du sagst, diese Ratschläge sind nicht praktikabel, die funktionieren nicht. Diese Anweisungen sind nur Material für den Prediger, aber nicht fürs Leben. Wir haben eine Jugend, nicht Konferenz, aber ein Jugendseminar gemacht. Über sexuelle Reinheit. Und ein Jugendleiter von einer bestimmten Gemeinde war da. Und er nahm die CD mit und er war total begeistert. Und er ging nach Hause zu seinem Pastor und sagte, das ist, was wir hier brauchen. Du musst dir das anhören. Es ist wirklich möglich, durch das Wort und durch die Kraft des Heiligen Geistes in sexueller Reinheit zu leben, obwohl alle diese Versuchungen um uns herum sind. Es ist wirklich möglich. Und du musst dir das anhören. Und er war total angezündet und begeistert. Der Pastor nimmt die CD, guckt das an, hat nicht mal angehört und sagt, das ist sicher gute Lehre, aber danach kann man nicht leben. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Gesinnung? Ist es nur Material am Sonntag, die Gemeinde zu berieseln, aber das ist nicht, wie sie wirklich leben können? Ist Gott ein Heuchler? Gibt Gott Anweisungen, ohne Gnade diese Anweisungen befolgen zu können? Ist das die Idee, die wir von Gott haben? Oder er erwartet gar nicht, dass wir nach diesem Buch leben? Das ist nur Deko, das ist nur Fassade, aber nicht wirklich das Leben. Ist das, wie Gott denkt? So, der Name des Herrn wird verlästert durch Menschen, die sich einen Dreck scheren um die Ordnung Gottes. Der Name Gottes wird verlästert. Und das tut Gott weh. Gott sagt, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Es gibt einen Grund, warum wir nicht tief gehen in der Erkenntnis Gottes. Weil wir wissen, das hat radikale Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben. Es lebt sich viel leichter mit der Idee, Gott ist groß und Gott ist souverän und Gott ist so weit weg. Und natürlich kann mein Leben in gar keiner Weise irgendwie einen Effekt auf ihn haben. Wer bin ich denn schon, dass mein Leben, meine Taten, meine Worte irgendwie eine Wirkung auf Gott haben? Gott ist viel größer, der ist da drüber. Mit einem solchen Gott lässt sich munter weiter sündigen. Aber wenn ich an einen Gott glaube, der durch meine Sünde beleidigt wird, der gekränkt wird, dessen Heiliger Geist betrübt wird, wenn ich an einen solchen Gott glaube, kommt automatisch die Motivation. Das kann nicht sein. Das kann nicht mein Dank für Golgatha sein, dass ich so lebe und Gott, nachdem er diese Erlösung getan hat und alles vollbracht hat, dass ich jetzt wirklich wachsen kann in der Heiligung, dass ich Gott so verunehre und betrübe. Und die Bibel zeichnet nicht dieses griechische Bild von Gott, der ist weit weg hinter den Wolken und der nimmt natürlich gar keinen Anteil und wir haben keinerlei Auswirkung auf ihn. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir können ihn beleidigen. Wir können ihn kränken, wir können ihn wehtun, wir können seinen Heiligen Geist betrüben. Wenn wir nur das uns vor Augen stellen, kommt Motivation, okay, ich muss an meinem Lebensstil arbeiten, ich muss meinen Wortschatz bereinigen, ich muss meine Gedanken reinigen, ich muss Fantasien abschaffen, die ich bis jetzt toleriere. Automatisch, wenn wir den Gott sehen, der berührt wird durch Sünde, entsteht dieses Verlangen. Wir müssen etwas tun. Alle, die die Hoffnung haben, ihn zu sehen, wie er wirklich ist, die reinigen sich, sagt Johannes. Wenn wir wirklich glauben, eines Tages stehen wir vor ihm, eines Tages müssen wir Rechenschaft geben für alle unsere unnützen Worte. Und wenn für Worte, dann sicherlich auch für Gedanken und Fantasien und Taten, ganz sicher. Wir müssen Rechenschaft geben für unser Leben. Wenn wir das wirklich glauben, dass ein Tag kommt, wo wir alleine vor Christus sind und wo unser ganzes Leben durchgegangen wird und wo wir Belohnungen bekommen sollen für das Richtige und das Gute, was wir getan haben. Wenn wir glauben, dass alles nochmal auf den Tisch kommt und alles angesprochen wird, wächst in uns das Verlangen, ich will rein leben. Ich will zur Ehre Gottes leben. Paulus sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, was ist denn da noch ausgeschlossen? Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, tut es im Namen des Herrn Jesus Christus. Was heißt das? Das heißt, wir leben vor dem Vater an der Stelle von Jesus, im Namen von, das versteht jeder, der im Geschäftsleben ist, im Namen von unterschreibst du etwas. Das heißt, da wird eine Sache besiegelt zwischen deiner Firma und einem Geschäftspartner, im Namen von. Und wir leben im Namen Jesu. Das heißt, an seiner Stelle leben wir jetzt vor dem Vater, wie Jesus vor dem Vater gelebt. Das ist der Anspruch. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, sei in euch allen, sagt Paulus. Dieselbe Gesinnung. Also, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich tue nicht alle Zeit, was dem Vater gefällt. Aber ich habe einen wunderbaren Heiligen Geist, der mich immer sensibler macht und der mir nichts durchgehen lässt. Und der mir sagt, das passt nicht und das muss aufhören. Und ich bin in einem Prozess, immer wieder umzukehren und zu sagen, okay, Gottes Wort richtet diese Haltung, richtet dieses Verhalten und ich stimme mit Gott überein und ich verurteile mein eigenes Leben und mein eigenes Verhalten und sage, das muss aufhören und ich hole Gnade. Nicht nur Gnade zur Vergebung, sondern Gnade, es besser zu machen. Gnade ist nicht nur da, den Mist, den du hinter dir gelassen hast, irgendwie aufzuräumen. Gnade ist dafür da, vorne etwas Besseres zu produzieren. Dafür ist Gnade da. Für einen besseren und herrlicheren Lebensstil. Und die Motivation ist für seine Ehre, für ihn, um ihn zu erfreuen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, Gottes Herz froh zu machen, Gottes Herz zu erfreuen. So, es gibt zwei Ebenen unserer Beziehung zu Gott. Das ist die erste Ebene. Durch Christus sind wir gerecht gemacht, unsere Sünden sind vergeben und wir sind abgewaschen, gereinigt, geheiligt und wir stehen vor Gott, als hätten wir nie gesündigt. Das ist das Fundament. Das ist die Lehre der Rechtfertigung. Extrem wichtig. Ja. Aber dann gibt es eine zweite Ebene und das ist unser Verhalten. Das ist unser Lebensstil. Das ist das, was tatsächlich der Nachbar sehen kann, dein Ehepartner oder deine Kinder sehen können. Und nur um sich mit der einen Ebene zu beschäftigen, wir sind gereinigt, wir sind geheiligt, wir sind vollendet in Christus, er ist unsere Heiligung. Und den Alltag, den Charakter außer Acht zu lassen, ist extrem gefährlich. Das war der theologische Grundfehler von einer Bewegung, die sich nennt Wort und Geist. Vielleicht einige von euch haben davon gehört. Das war der theologische Grundfehler. Zu sagen, dieser Stand vor Gott ist auch tatsächlich der Stand in meinem Leben. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Weil wir Heilige sind, sollen wir uns heiligen. Und wir sollen die Heiligung vollenden. Und Gott sehr wohl kümmert sich um die praktischen Aspekte unseres Lebens. Jesus inspiziert die Gemeinde und was sagt er? Ich kenne eure Werke. Er sagt nicht, ich habe euer Glaubensbekenntnis gelesen. Tipptopp. Ich habe eure Lieder gehört, auch alles astrein, im Wesentlichen. Bis auf ein paar seelische Ausrutscher. Aber im Wesentlichen, das passt ja schon. Ich habe eure Gebete gehört, alles gut. Okay, bis zum nächsten Mal. TÜV bestanden, ich komme bald wieder. Ich kenne eure Werke. Der schaute, wie gehen die Ehemänner mit den Ehefrauen um. Der schaut, wie gehen die Frauen mit den Kindern um zu Hause. Der schaut, welche Worte werden da benutzt, mit welcher Haltung, wie ist das Leben? Das interessiert ihn. Und eine Lehre, wie sie damals vom Wort und Geist verkündigt wird und wie sie heute wieder weltweit kommt in dieser modernen sogenannten Gnadenbewegung, eine Lehre, die sagt, Gott sieht unsere Sünde nicht, ist extrem gefährlich. Wenn das verkündigt wird, Gott sieht deine Sünde, er kann die gar nicht sehen, weil er dich in Christus vollkommen sieht. Wenn du das glaubst, was wird die natürliche Reaktion sein? Gott sieht meine Sünde nicht. Okay, auf, genießen wir die Welt, genießen wir die Sünde. Gott sieht es gar nicht. Das wird die normale Reaktion sein. Und deswegen ist diese überzogene, falsche Gnade so gefährlich. Aber wenn wir Gott repräsentieren und aus unserem Bibelstudium, aus der Verkündigung, aus der Lehre ein Bild bekommen von Gott, wie die Bibel es beschreibt, dass er nahe ist, dass er heilig ist, dass er beleidigt wird, verlästert wird durch Sünde, dass Sünde ihm wehtut, dann ändert sich unsere ganze Gesinnung. Und dieses Verlangen entsteht durch den Heiligen Geist in uns. Wir wollen zunehmen in dieser Haltung, ihm zu gefallen. Wir wollen zunehmen, wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn in Ehren halten. Ob ihr esst oder trinkt oder was ihr sonst macht, tut alles zur Ehre Gottes, sagt Paulus. Also sogar mit der Art, wie man isst, kann man Gott verherrlichen oder nicht. Mit der Art, wie man spricht, wie man denkt, wie man guckt, wie man fantasiert, wie man fühlt. Man kann Gott verherrlichen oder ihn beleidigen. Und wir wollen eine solche Nähe haben, eine solche Beziehung haben zum Heiligen Geist, dass er uns mitteilen kann, wo da Dinge sind, die nicht passen. Dass wir das wahrnehmen, das ist doch unser Problem. Wir nehmen diese Dinge nicht wahr. Diese verborgenen Dinge des Herzens sind uns ohne die Gnade Gottes nicht offenbar. Ich werde das nie vergessen, das war so eine Lektion für mich. Ich war ganz neu bekehrt. Drastische Bekehrung in einer Nacht von Finsternis zu Licht, aus dem Schmutz dieser Welt, aus Drogen und den finstersten Dingen, auf einmal ins Reich Gottes und ich wusste, ich bin Kind Gottes und ich werde immer jetzt für Jesus leben. Und dann war ich in der Jugendgruppe und ein Gastsprecher kam aus Amerika und er sprach über Bitterkeit. Ich habe noch nie in meinem Leben was über Bitterkeit gehört. Ich war ja ganz junger Christ, paar Monate Christ. Und er sprach über Bitterkeit und was das mit mangelnder Vergebung zu tun hat. Und ich weiß es noch wie heute. Ich saß da und habe gedacht, Mann, was für ein Psychokram. Das kommt aus Amerika mal wieder. Ja. Glaubt er wirklich, dass noch nur einer hier sitzt, dessen Problem Bitterkeit ist? Glaubt er das wirklich? Kann der nicht hier was bringen über Zeichen, Wunder und Erweckung und wir gehen raus und wir evangelisieren und wir tun was? Kann er nicht über die wirklichen Dinge des Evangeliums sprechen? Da spricht er über den Psychokram, über Bitterkeit. Und ein paar Jahre später hat Gott mich erwischt und mir beigebracht, was er von mir will in Bezug auf sein Wort und wie ich mit seinem Wort leben soll. Und ich fing an, fleißig zu werden mit dem Wort. Ich fing an, mich zu füllen mit dem Wort Gottes und mit dem Wort Gottes so zu leben, wie ich mit dem Wort Gottes leben soll, nach Gottes Anweisung. Und das allererste, was hochkam und mir bewusst wurde, war ein Problem namens Bitterkeit. Und ich konnte auf einmal sehen, wie Bitterkeit mein Leben durchzogen hat und wie es prägt meine Beziehungen zu anderen Menschen. Aber als ich da saß, und völlig überzeugt war von meiner Redlichkeit, hättest du mich gefragt, hast du mit Bitterkeit zu tun? Nein, ich bin Kind Gottes, ich bin gerettet, ich gehöre Jesus. Bitterkeit, nee, gibt's nicht. Die Dinge des Herzens sind uns verborgen und nur durch die Gnade Gottes werden wir sehfähig. Aber diese Gnade müssen wir jetzt gleich bei ganz Schockierendes uns erwerben. Sagt, Gnade, die ich mir erwerben muss, ist keine Gnade. Und was ist mit Gott gibt dem Demütigen Gnade? Dem Stolzen widersteht er. Du musst dafür sorgen, indem du das alles in Anspruch nimmst, was Gott dir gibt in seinem Wort und durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Du musst daran arbeiten, in eine Gesinnung der Demut zu kommen. Und dann wird sichergestellt, dass Gott dir Gnade gibt. Wenn du stolz bleibst in Unabhängigkeit, ich brauche nichts, ich habe alles und mir geht's gut und ich bin autark, dann widersteht Gott dir, aber er gibt demütigen Gnade. So, wir wollen in diese Haltung hineinkommen. Herr, ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ich kann aus mir heraus nichts tun. Was hat mich dieser Bibelvers am Anfang geärgert in meinem Christentum, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun? Was hat mich der geärgert? Wieso? Ich kann eine Menge tun. Aber später hat Gott mir die Augen geöffnet, ja, was ist das, was du tust? Und ich sage, es ist nichts. Siehst du, ohne mich kannst du nichts tun. Es ist nur nichts. Es hat keinen Wert, es hat keine Bedeutung, es hat keine Kraft. Es wird keine Belohnung dafür geben. So, wir wollen lernen, in eine neue Gesinnung zu kommen und darin zuzunehmen und zu wachsen. Und diese Gesinnung heißt, ich will Gott erfreuen. Das nennt die Bibel Furcht des Herrn, Furcht Gottes. Und es heißt, trachte täglich, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Du musst etwas tun, um in diese Gesinnung zu kommen. Gott schenkt sie, aber du musst etwas tun. Und wenn dich diese Gesinnung nicht interessiert, obwohl du das Wort kennst, obwohl du weißt, dass die Bibel sagt, daran hängt alles, der ganze Segen hängt an diesem einen Ding, Furcht des Herrn. Du sagst, ja, okay, also mir ist das jetzt nicht so wichtig, ich kann auch ohne das. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen danach trachten, dass Furcht des Herrn unsere Haltung wird. Das kommt nicht von alleine. Das kommt nicht durch einfach Predigten hören und Gottesdienste besuchen oder treues Gemeindemitglied sein. Sondern es kommt, indem wir uns das als Ziel setzen. Jesaja 56, die Gott aus den Nationen hinzuruft, die erwählen, woran er gefallen hat. Furcht des Herrn kommt nicht in dein Leben, bevor du es erwählst. Du musst es erwählen und dann studieren. Was ist meine Aufgabe, damit ich das in mir ausbreiten kann, damit diese Gesinnung in meinem Herzen wachsen kann? Es ist ein Kämpfen, ein Ringen, ein Suchen. Es ist ein sich Ausstrecken. Es ist ein fokussiertes Leben. Furcht des Herrn kommt nicht irgendwann, wenn Gott es beschlossen hat in dein Leben. Furcht des Herrn kommt, wenn du verstanden hast, das brauchst du. Und solltest du das noch nicht verstanden haben, hier ist mein guter Rat. Mach ein Bibelstudium über Furcht des Herrn. Was ist die Furcht des Herrn? Was bewirkt die Furcht des Herrn? Und dann bekommt man die Furcht des Herrn. Und wenn du das Bibelstudium fertig hast, dann weißt du, die Liste deiner Wünsche kürzt sich radikal auf ein einziges Anliegen. Was du brauchst, ist nicht dies und das und jenes und mehr Einfluss in der Gemeinde, eine bessere Position, mehr Leiterschaft, mehr dies, mehr das, mehr Segen oder weiß ich nicht was. Du brauchst nur noch eins, Furcht des Herrn. Weil alles, sogar bis hin zu deinen Kindern, ist enthalten in der Furcht des Herrn. Alles ist darin enthalten. So, das ist mein dringendes Anliegen, immer wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ich anleiten will in Jüngerschaft. Eines der ersten Aufgaben, die ich ihnen gebe, studiere Furcht des Herrn. Finde heraus, was die Bibel sagt über die Furcht des Herrn. Es geht um Gott. Es geht nicht darum, wie es uns gut geht, wie wir uns wohlfühlen. Es geht darum, dass er nicht länger betrübt wird, dass er verherrlicht wird, dass er sich freuen kann an dem, was wir tun. Nicht nur freuen an dem Status, wir sind jetzt Kind Gottes, sondern freuen kann an dem Aktuellen, was man wirklich sehen kann. Unseren Charakter, unseren Lebensstil. Zweite Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 12. Dass der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Das ist jetzt mal positiv ausgedrückt. Vorher sagt er, der Name soll nicht verlästert werden. Jetzt drückt er es positiv aus. Der Name des Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Das ist die Berufung, die wir haben. Das ist der Auftrag. Um das geht es. Und so sollen wir leben. Oder wieder negativ ausgedrückt, Epheser 4,30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wenn du siehst, die Dinge, die im Text Umgebung beschrieben sind und aufgelistet sind, die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, das sind nicht die großen Sünden, wie wir uns das vorstellen. Ja? Einen terroristischen Anschlag planen oder irgendwie nachts heimlich ins Bordell schleichen als Ehemann oder auch auch als Nichtverheirateter. Nein, das sind nicht solche Dinge, die wir als große Sünden sehen. Das sind die Dinge, die in fast jeder Gemeinde Standard sind. Schlecht reden übereinander, zornig sein, nicht vergeben, hässlich reden, verachten, Wut, Bitterkeit. Diese Dinge, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. So, Gott bewertet diese Dinge ganz anders als wir. Wir denken, ja, wir sind ja Menschen, das ist ja irgendwie normal. Hey, wir sind jetzt Kinder Gottes und was das normal ist, das sagt uns Gott. Er darf sagen, was normal ist. Und wir müssen unsere Ideen ändern. Und wenn etwas bis jetzt für dich normal war, jetzt schaust du ins Wort und du bekommst das Herz, ich will Gott erfreuen und ich wähle, woran er gefallen hat. Also ich wähle jetzt die Dinge, die ihm gefallen. Und es geht nicht darum, ja, manchmal spricht man Menschen an auf bestimmte Dinge und sagt, ja, für mich ist das nicht so wichtig. Ich sage, das ist die falsche Antwort. Ist es für Gott wichtig? Das ist das Einzige, was hier noch zählt. Ist das für Gott wichtig? Ob das für dich wichtig ist, wen interessiert denn das? Du bist doch Kind Gottes, du lebst doch jetzt für ihn. Du musst doch jetzt fragen, was ist für ihn wichtig? Ist das so?
Ja.
Ja. Okay, ich wollte nur testen, ob ihr noch dabei seid oder schon in Gedanken schon an dieses köstliche Mittagessen denkt, was da in der Küche gebrutzelt wird. Ich war vorhin schon gucken und ist gut. Aber haltet noch ein bisschen aus, ich bin noch nicht so weit. Ein bisschen haben wir noch. Nutzt die Zeit aus. So. Wir müssen sensibel werden für die Dinge, die Gott missfallen. Und das können wir nur, indem wir Gott kennenlernen. Und er uns selber zeigt, schau mal, die Art und Weise, wie du jetzt gesprochen hast, über deinen Mann, über deine Kinder oder über irgendjemand anders, das gefällt mir nicht. Das ist nicht in Ehrerbietung, das ist nicht in Freundlichkeit, es ist gehässig, es ist richtend, es ist ablehnend, es ist verdammend, es ist einfach hässlich, es ist nicht Gott wohlgefällig. Der Heilige Geist muss uns sensibel machen. Deswegen ein gutes Gebet wäre für geistiges Wachstum. Ich kenne kaum ein Gebet, was mehr geistiges Wachstum freisetzt als ein solches Gebet. Heiliger Geist, mach mich sensibel für die Dinge, die dich beleidigen und betrüben. Mach mich sensibel für die Dinge in meinem Leben, die dich beleidigen und betrüben. Wenn wir das beten, der Heilige Geist sagt, endlich darf ich ihm die Dinge zeigen. Endlich gibt er mir Erlaubnis. Endlich widersteht er mir nicht mehr in seiner Arroganz, sondern jetzt kann ich ihm nach und nach und in seiner Gnade tut er das. In Salami-Taktik. Scheibchen für Scheibchen. Nicht alles auf einmal. Das könnten wir gar nicht ertragen. Wir hätten kaum noch die Kraft daran festzuhalten. Trotz all dieser hässlichen Dinge in unserem Leben sind wir doch geliebt. Wir müssen immer in der Balance sein. Wir sind angenommen, wir sind geliebt. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja? Aber diese Position heißt nicht, Gott kümmert sich nicht um die praktischen Details und demzufolge, wir müssen uns auch nicht darum kümmern. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Wir sind angenommen, aber weil wir angenommen sind, weil wir geliebt sind, weil wir bejaht sind, weil wir ja diesen Auftrag haben, dieses Verlangen haben, zu seiner Ehre zu leben, deswegen gehen wir jetzt an die praktischen Dinge ran. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Und wie schön ist es, dass der Herr versprochen hat, er wird uns in alle Wahrheit führen. In all die verborgenen Täuschungen und Lügen und Kompromisse und Schönredereien von unserer Sünde, die wir uns so zurechtgelegt haben. Er geht da überall ran und holt uns Schritt für Schritt aus unseren Lebenslügen raus. Und das Ergebnis ist, wir werden frei und freier. Und wir freuen uns am Leben, wir freuen uns an unserem Gott, wir freuen uns, dass da Dinge sind, die von uns abgefallen sind, mit denen wir nicht mehr zu tun haben und sagen, Dank sei Gott, davon bin ich erlöst. Halleluja, ich muss nicht mehr diese und jene Dinge tun, ich bin nicht mehr gebunden, ich bin nicht mehr im Zwang, ich bin frei. Halleluja. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gestern von meiner unreinen Lust erzählt und ich könnte euch noch andere Dinge erzählen. Zwanghaften, unkontrollierbaren Zorn. Und Jesus ist Befreier. Und hinter jeder Bindung steckt eine Lüge. Hinter jeder Bindung steckt eine Lüge. Weil die Wahrheit macht ja frei. So, wenn ich nicht frei bin, dann kann ich daraus schließen, irgendwo muss die Lüge sein. Nicht wahr? Es ist einfach nur logisch. Ich ziehe einfach nur Schlüsse aus dem Text. Die Wahrheit macht frei. Ich bin nicht frei, Also, wo ist die Lüge? Da muss eine Lüge sein. Soll ich mal erzählen, meine Vulkantheorie? Wer schon mal Botschaften von mir gehört hat, der kennt die Geschichte schon. So, also, ich hatte eine Theorie und die geht so, Vulkan ist mächtig und da kommen Urgewalten zutage und wenn der Vulkan ausbricht, niemand kann das stoppen, niemand kann da den Daumen drauf halten, niemand kann sich hinstellen und sagen, ach, den kleinen Vulkan, den bringe ich jetzt wieder zur Ruhe. Wenn der ausbrechen will, dann bricht er aus und niemand ist imstande, diesen Vulkan zu stoppen. Der muss spucken bis zu Ende und dann kann wieder Ruhe einkehren, aber der muss sein Ding zu Ende machen. Das war meine Idee über meinen Zorn. Ich habe ja versucht, den zu kontrollieren. Das hat nicht funktioniert. Und meine Erklärung war, das ist wie ein Vulkan. Da brechen Urgewalten auf, die sind nicht zu bändigen. Da kann ich versuchen, was ich will, das funktioniert nicht. So, das war meine Vulkantheorie. Also, ich war Opfer. Da war etwas zu mächtig. Etwas hat mich im Griff. Etwas bestimmt mich, wogegen ich nicht ankomme. Ich bin Opfer. Der Vulkan ist schuld. Und dann hat Gott in seinem Humor und in seiner großen Gnade eine Situation geschaffen und mir die Augen geöffnet. Mitten in einem Vulkanausbruch, von dem ich ja glaubte, wenn der erstmal im Gang ist, den kann man ja nicht stoppen. Mitten in meinem Zorn zu Hause mit der Familie klingelt das Telefon. Die ganze Familie eingeschüchtert. Ja, jetzt muss ich, wo ich ja gerade diesen Vulkanausbruch erlebe, ich muss auch noch ans Telefon gehen. Alles muss man selber machen. Ich gehe ans Telefon, mein Chef ist dran. Und in einem Augenblick war ich so nett und so sanft und so entgegenkommend und so voller Ehrerbietung. Ja, Chef, klar, wird gemacht. Natürlich gibt's sonst noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, warum er angerufen hat. Jedenfalls, ich war sowas von nett. Und sowas von freundlich und süß. Und lege das Telefon auf. Das war in den alten Zeiten, wo man noch einen Hörer in die Gabel gelegt hat. Ja. Und als ich den Hörer auflegte, spricht eine Stimme in mir. Nicht akustisch, aber absolut klar und deutlich hörbar in mir eine Stimme. Und sagt, Hartwig, hast du was gemerkt? Und ich sage, ja, ich habe was gemerkt. Irgendwas stimmt in meiner Vulkantheorie nicht. Weil meine Vulkantheorie sagt, wenn das Ding am Spucken und am Ausbrechen ist, das kann niemand stoppen. Aber ich war noch gar nicht fertig und das Telefon klingelt und in einem Augenblick war es vorbei. Und der Heilige Geist fragt mich, und warum hast du nicht weiter freien Lauf gelassen, deinem Zorn gegenüber dem Chef? Du warst ja mitten in Rage, das wäre doch normal. Was rufst du jetzt an? Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Und überhaupt, was fällt dir ein, mich in meiner Freizeit zu stören und ein andermal und sowieso, so geht's nicht. Warum konntest du so nett und so freundlich zu ihm reden? Mitten in deinem anscheinend unkontrollierbaren Vulkanausbruch. Und ich sagte, na, ist doch ganz klar, weil ich Respekt habe vor dem. Und der Heilige Geist sagt, genau das ist dein Problem. Ich sage, ich verstehe nicht. Und er sagte, du lässt deinen Zorn freien Lauf, weil du keinen Respekt hast vor deiner Familie. Weil du glaubst, du bist zu Hause, du kannst dich benehmen, wie du willst, und sie müssen das nun mal tragen. So bin ich nun mal. Mein Opa war auch so, also was wollte er überhaupt? Das liegt wahrscheinlich in den Genen bei uns so in der Familie. Was kann ich denn dafür? Diese Sichtweise, diese Lüge, war das Problem. Und ich habe versucht, mit Willenskraft den Vulkan zu bändigen. Du kannst nicht mit Willenskraft Sünde bändigen. Aber wenn die Wahrheit kommt und du Buße tust und du deine Gesinnung änderst, dann kannst du lernen, etwas zu meistern, was vorher dich kontrolliert hat. Hinter jeder Bindung ist eine Lüge. Hinter jeder Bindung. Ob das zwanghafte Eifersucht ist oder nimm, was du willst. Hinter jeder Bindung ist eine Lüge. Und der Heilige Geist ist dazu da, uns die Augen zu öffnen. Und wir werden die Wahrheit sehen. Und die Wahrheit macht uns frei. Nicht Willenskraft macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei. So, wir sind in diesem Prozess der Veränderung. Wir sind in diesem Prozess, Immer mehr will ich das ernst zu nehmen und das zu leben. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Wir sind dafür da, ihn zu verherrlichen und zu zeigen, die Erlösung von Golgatha ist wirklich wirksam und real. Das ist dein Auftrag, das ist mein Auftrag. Und manchmal, wie ich vorhin sagte, Christen scheinen den Auftrag darin zu sehen, beweisen zu wollen, dass die Bibel nicht funktioniert. Ja, habe ich alles gemacht. Alle haben schon für mich gebetet und allen Rat habe ich mir geholt und alles habe ich gemacht. Nichts hat funktioniert. Es kann nicht sein, dass du alles getan hast. Vielleicht alles, was du dachtest, was du tun solltest, aber du hast nicht alles gemacht. Weil wenn du alles gemacht hättest, hättest du die Wahrheit gesehen und die Wahrheit hat dich frei gemacht. Und wir wollen mit unserem Leben beweisen, dass auf Golgatha die Macht der Sünde gebrochen ist. Und dass eine Freiheit erworben wurde, für Gott zu leben, in Reinheit, in Heiligkeit. Das ist unser Motiv, das ist unsere Gesinnung. Wir wollen zeigen, dass Golgatha Power hat, dass Golgatha real ist, dass Golgatha das größte Geschenk an die Menschheit ist. Das wollen wir mit unserem Leben zeigen. Und jeder von uns ist Missionar. Jeder von uns hat den Auftrag, auf der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, wo er lebt, zu zeigen, er lebt anders. Zu zeigen, es gibt eine Erlösung. Halleluja. Das ist unsere Berufung. Und das tun wir zusammen. Und das ist dann eine Gemeinde, die gemeinsam sich motiviert und auf dem Weg hält. Wir wollen dafür da sein, Gott zu verherrlichen. Wir sind dafür da, zu zeigen, dass er wirklich wunderbar ist. Das ist unsere Aufgabe. So zum Lob seines Namens ist nicht Sonntagmorgen eine halbe Stunde anzubeten. Es ist unser Leben. Und wenn die Gesinnung nicht da ist, und das habe ich in manchen charismatischen Gemeinden gesehen, wenn diese Gesinnung nicht da ist, wir wollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, dann können die am Sonntagmorgen eine Menge Lärm machen. Und das ist so schrecklich, dass für die Menschen, die ein bisschen sensibel sind für den Heiligen Geist, das gar nicht zu ertragen ist. Ich bin in Versammlungen gewesen, wo der Lobpreis meine Seele gequält hat. Ich bin in Versammlungen gewesen, wo ich rausgegangen bin. Und die Leute kommen, hey, wir sind mit dem Gottesdienst, wieso gehst du raus, du bist der Gastsprecher. Ich sage, ich kann das nicht ertragen. Wenn ihr fertig seid, ruft mich und dann komme ich, aber dann macht euch auf was gefasst. Und da kommt eine Salbung, nicht so nett und so süß und so lieblich und so aufbauend wie heute, da kommt eine Salbung, da fliegen die Fetzen, wo ich eifere für Gott und wo ich die Sünde geißle und wo wirklich Leute sagen, wow, huh. Und Gott sagt manchmal in manchen Gemeinden, tu mir weg das Geplärr deiner Lieder. Wenn die Haltung nicht da ist, ihr wollt 6 Tage die Woche mich verherrlichen, dann kommt nicht am Sonntag und singt schöne Lieder. Dann nützt auch Hände heben oder andere charismatische Geschichten, das nützt da auch nichts. Gott sieht das Herz an. Aber wie viel Freude ist es für den Heiligen Geist, wenn da eine Gemeinde ist, die zusammen, gemeinsam wirklich diesen Weg geht. Wir sind dafür da, Gott zu verherrlichen. Und das ist ihre Gesinnung und die nimmt immer mehr zu. Und dann kommen sie am Sonntagmorgen und dann kommt der Heilige Geist und er surft auf unseren Liedern. Und da kommt Freiheit und da kommt die Gegenwart Gottes und wir sind ergriffen von Gott und wir, wie es im Alten Testament heißt, viele können mit dem Begriff leider nichts anfangen, sie laben sich an seiner Herrlichkeit. Schon mal gelesen? Sie laben sich an seiner Herrlichkeit. Gott kommt und er ist so zu genießen, es ist so wunderbar. Und eins der Wunder, was passiert, wir vergessen die Uhr und wir vergessen, dass wir in einer Versammlung sind, weil wir so eingehüllt sind in die Herrlichkeit Gottes und wir schauen ihn an und wir genießen das und wir werden dadurch so belebt und aufgebaut und ermutigt und gestärkt, wie es das mit keinem Fernsehprogramm dieser Welt gibt. Das ist unsere Aufgabe. Je mehr wir uns bemühen, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, umso größer wird unsere Fähigkeit, ihn zu genießen. Ich weiß, Fromme stören sich an dem Ausdruck, ihn zu genießen. Ja? Aber was tun bitte schön die Engel? Was tun die? Die genießen die Herrlichkeit Gottes. Die schauen ihn an, die können ihre Augen nicht lassen. Und wenn sie ihn sehen, sind sie wieder überwältigt. Und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und sie werfen sich nieder, können gar nicht schauen, weil sie so überwältigt sind. Dann stehen sie wieder auf und schauen ihn wieder an. Heilig, heilig, heilig. Das ist, was da abgeht. Da sagt kein Engel, wann ist ein Schicht heute? Da wartet noch eine Soapserie, die ich will ich unbedingt nicht verpassen. So etwas gibt es im Himmel nicht. Die sind überwältigt von Gottes Größe, von Gottes Schönheit. Sie sagt, ja, im Himmel, aber wir sind auf der Erde. Was sagt Jesus? Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist unsere Aufgabe, die Nähe Gottes zu suchen, um etwas zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Und durch diese Herrlichkeit werden wir verwandelt. Nicht durch Willenskraft, durch Anschauen werden wir verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Die Herrlichkeit Christi anzuschauen, das ist unsere Berufung. Und dadurch werden wir verwandelt. Und alles auf diesem Fundament, es geht um ihn, es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass ich mich wohlfühle in der Gemeinde, es geht nicht darum, dass meine Wünsche Berücksichtigung finden, es geht darum, dass er sich erfreuen kann. An uns, an mir, um das geht es und um nichts anderes. Halleluja. Vater im Himmel, wir strecken uns danach aus, dass du tiefer und tiefer diesen einen Grund unserer Existenz uns ins Herz brennst und wir verstehen immer tiefer und immer mehr, wir sind da für dich. Wir sind ein Volk für deinen Namen. Wir sind dafür da, dich groß zu machen. Wir sind dafür da, zu zeigen, dass dein Sohn einzigartig und herrlich ist. Vater, durch deinen Geist präge unsere Herzen und lass das wachsen. Diese Gesinnung, dich erfreuen zu wollen, in allem, mit unseren Worten und Blicken, und Fantasien und Wünschen und Taten, Charakter und Lebensstil mit allem. Dich zu erfreuen, ein lebendiges Beispiel zu geben von der Kraft der Erlösung auf Golgatha. Hilf uns, darin zu wachsen und ein Volk zu werden für deinen Namen. Und danke, dass du versprochen hast, du wirst mit uns sein und du wirst uns segnen und du wirst uns alles geben, was wir brauchen. Und wir werden Frucht bringen für dich. Es ist unmöglich, für eine Gemeinde nicht Frucht zu bringen für dich, die in dieser Gesinnung lebt. So zieh uns und motiviere uns und gib uns Besonnenheit. Gib uns klare, realistische Sicht von dem, was wir tun. Hilf, auf unser Leben zu schauen. Hilf, dieses Herz von dir zu bekommen, für dich, für deine Ehre zu leben. Wir danken dir, Vater, dass so ein Gebet dir absolut wohlgefällig ist und immer, immer, immer gehört wird, wenn wir dabei bleiben und wenn wir Acht haben auf die Wirkungen, die Regungen, die Überführungen, die Hinweise deines Heiligen Geistes. Danke, dass wir zunehmen werden in dieser Furcht des Herrn. Amen.